Advent bedeutet Ankunft. Wer kommt? Klar, Jesus kommt. Aber ich habe gemerkt, als ich nach Deutschland gezogen bin, nein, das stimmt nicht ganz, als wir in Brake waren, da waren wir schon, ich war schon ein bisschen länger in Deutschland, aber wir gingen in die Gemeinde und wir fingen da in der Bibelschule im Herbst an und dann kam natürlich die Adventszeit und da feierten wir Advent in der Gemeinde und ich merkte sehr schnell, dass die lieben Gläubigen in Deutschland nicht ganz sicher sind bei Advent, ob wir das erste Kommen oder das Wiederkommen Jesu feiern. Und es ist interessant, ich weiß nicht, ob ihr gemerkt in unserem Bibeltext, den Anne uns gelesen hat, dreimal kommt das Wort erscheinen vor. Es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes. Und dann, uns ist erschienen, die Freundlichkeit Gottes. Und dann heißt es aber auch, wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes, Jesus Christus. Also, im gewissen Sinne stimmt das. Jesus ist erschienen und er wird erscheinen. Und in diesen zwei kurzen Texten, die wir gehört haben, fasst Paulus, möchte ich sagen, das ganze Evangelium zusammen. Deshalb dachte ich, wäre schön, wenn wir darüber heute Morgen nachdenken. Die Gnade Gottes ist erschienen. Gott hat die Initiative ergriffen und er offenbart seine Gnade oder seine Freundlichkeit. In der neuen Übersetzung, das Buch, heißt es die Großzügigkeit, seine Menschenliebe, wir sagen Philanthropie. Und sein Ziel ist, indem er seine Gnade erscheinen lässt, ist die Errettung, das Heil. In Luther heißt es die heilsame Gnade Gottes. Ja, das ist ein bisschen zweideutig. Eigentlich heißt es die heilbringende Gnade Gottes. Die Gnade Gottes, die uns Errettung bringt. Und Gott ist erschienen, erstens in der Person seines Sohnes. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, schreibt Johannes im Vorwort seines Evangeliums. Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Aber Gott wird auch und ist gegenwärtig geworden in der Person seines Geistes, weil er spricht hier auch durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Also wir feiern jetzt Advent, bald feiern wir Weihnachten, sofern es erlaubt ist. Und dann kommt den Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten. Und in der Bibel ist das eigentlich alles ein Ereignis. Gott erscheint in Jesus Christus und in seinem Heiligen Geist zu unserem Heil. Und dann, das nächste große Ereignis, ist die Erscheinung der Herrlichkeit Gottes und seines unseres Heilandes Jesus Christus. Also wir leben, wie es in dem Lied von Albert Frey heißt, in der Zwischenzeit, zwischen Himmel und Erde, ja, zwischen dem ersten Kommen Jesu und dem zweiten Kommen. Es hat lang gedauert, diese Zwischenzeit, bis jetzt 2000 Jahre und etwas. Aber wir sind in dieser Spannung, in der Zwischenzeit und wir warten auf diese Wiedererscheinung Jesu. Gottes Gnade ist erschienen und hat uns errettet. In Luther heißt es, er hat uns selig gemacht. Aber das, ich glaube, das ist heute in modernen Deutsch ein bisschen zweideutig oder missverständlich. Manche Leute sind am Samstagabend auch selig, ne, wenn sie die Flasche geleert haben. Aber so ist natürlich nicht gemeint. Es ist gemeint, er hat uns errettet. Er hat uns erlöst. Und das heißt, wenn wir errettet werden sollten, das heißt, wir waren verloren gegangen oder wir gingen verloren. Und es ist interessant, in diesem Text, in zwei Verse, im Kapitel 2, Vers 12, und in Kapitel 3, Vers 3, das haben wir nicht gelesen, ich lese es jetzt gerade, fasst Paulus zusammen, was wir waren ohne Jesus. Wir sollen absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden. Und dann schreibt sie, auch wir. Das ist interessant, Paulus sagt wir, nicht ihr oder sie, sondern wir. Er schließt sich selbst ein. Paulus, der an den Philippi geschrieben hat, nach der Gerechtigkeit im Gesetz war ich einwandfrei, weiße Weste. Und jetzt sagt er, wir waren früher unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Welch ein Bild von den Menschen ohne Christus, auch unsere Zeitgenossen. Aber Gott hat uns errettet, deshalb ist Jesus gekommen. Durch sein stellvertretendes Opfer am Kreuz. Jesus Christus hat sich selbst für uns gegeben, um uns zu erlösen. Und Gott spricht uns frei. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Ich war 1961, jetzt verrate ich, wie alt ich bin, in Paris, den ganzen Sommer in Paris. Das war für mich das Paradies. Juli, August, September, die ganzen 3 Monate in Paris. Und ich ging in die Gemeinde. Ich habe mir eine Liste von Gemeinden gegeben, gläubigen Gemeinden, und da war eine in meiner Nähe, da ging ich hin, und an dem Abend, wir hatten auch Abendgottesdienst, kam ich aus der U-Bahn, und da war ein lieber Bruder, der verteilte Traktaten, und da war dieser Vers drauf, Titus 3, Vers, welcher Vers ist das? Doch, Vers 7. Nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern durch seine Gnade. Diese Vers hatte ich noch nie gemerkt. Vielleicht kannte die Bibel nicht so gut damals. Und das hat mich so erfreut, dass es so deutlich gesagt wird hier, nicht durch Leistung, die wir erbracht haben. Wie viele Menschen, auch Leute, die sich Christen nennen, die versuchen, Gott zufriedenzustellen, die meinen, sie müssen dies und das und jenes tun oder nicht tun, um bei Gott in Ordnung zu sein. Und Paulus sagt, nein, Gott spricht uns frei durch seine Gnade und Barmherzigkeit. Aus Gnade seid ihr errettet, heißt es im Epheserbrief, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Aber wir sind nicht nur gerettet durch den Tod Jesu, sondern auch durch den Heiligen Geist, durch die Wiedergeburt. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt von dem großen Evangelisten George Whitefield im 18. Jahrhundert. Und man fragte ihm, George, warum predigst du immer, er muss vom Neuen geboren werden? Und er sagte, ja, weil er vom Neuen geboren werden muss. Und ich werde das predigen, bis er es seid. Er hat gesagt, durch das Bad der Wiedergeburt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist Samstag Badetag. Großes Problem in unserem Alter ist, wieder aus der Wanne zu kommen. Ja, manche haben umgebaut in Dusche, ne? Ich weiß. Aber das ist doch schön, in einem Bad im Wasser zu liegen und nachzudenken, auch zu beten. Und danach ist man ganz rein und sauber. Und Paulus sagt, ja, das ist bitte der Heilige Geist, der ist wie ein Bad. Und er sagt, in Pfingsten hat Jesus den Heiligen Geist reichlich ausgegossen. Und der Heilige Geist will unser Leben füllen, uns reinmachen und erfüllen. Die Fülle des Heiligen Geistes. Jesus hat gesagt, das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Wir haben in uns eine Quelle, die quillt. Wir brauchen nicht immer zu den Brunnen zu gehen. Viele Christen denken, ja, sonntags gehe ich an die Pumpe und ich werde wieder aufgefüllt und dann das muss reichen bis nächsten Sonntag. Aber Jesus sagt, nein, in euch ist eine Quelle. Und diese Quelle soll überquellen. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das sagte er von dem Geist. Und ich denke, oft sind wir Christen mit wenig zufrieden oder mit zu wenig zufrieden. Gott will uns die Fülle geben. Gottes Gnade ist erschienen, um uns zu retten. Gottes Gnade ist erschienen, um neue Menschen aus uns zu machen. Da ist erschienen die heilsame Gnade Gottes und nimmt uns in Zucht oder erzieht uns, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und so weiter. Und dass wir besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Das ist das Ziel. Gnade Gottes bedeutet nicht einfach so Schwamm drüber und dann könnt ihr machen, was ihr wollt, weil der Himmel ist euch sicher. Es gibt manche Leute, ich hatte einen Bekannten in Brake, nicht in der Bibelschule, in der Gemeinde, der kam aus dem Elsass und deshalb waren wir ein Herz und eine Seele schon, der Daniel und ich. Und der hat einmal gepredigt und warnte davor, dass wir unser Heil verlieren. Und ich sagte, Daniel, was glaubst du denn da? Und er sagte, ja, das können wir nicht zwischen Tür und Angel besprechen. Ich lade euch ein, Ingrid und mich, zu einem Abend und dann können wir das in aller Ruhe besprechen. Und er hat dann erzählt, warum er das sieht, dass ein Christ sein Heil verlieren kann. Und ich habe meine Sicht dargestellt und am Schluss waren wir so nah, haben wir gesagt, gut, wir brauchen nicht mehr darüber zu streiten. Aber er hat mir erzählt, ich sage, weißt du, Marc, ich kenne Leute, ich werde nicht sagen, aus welcher Art von Gemeinden sie kamen, aber ist nicht schlimm. Und die glaubten, dass sie ihr Heil nicht verlieren können. Und er sagt, ja, die leben in Ehebruch und dann sagen sie, ja, aber Jesus hat mich erlöst, ich werde im Himmel dabei sein. Und er sagt, also, das kriege ich nicht unter einem Hut. Und ich sage, ich auch nicht. Das nannte Dietrich Bonhoeffer die billige Gnade. Er sagt, in der Kirche ist das auch so, nicht so, wir sind alle selig. Ja. Wir spritzen die Taufwasser wie aus dem Wasserschlauch. Ja, ich war in Höfels, da war eine Frau gestorben und ich bin hingegangen. Und der Pfarrer sagt, soll ein positiver Pfarrer, was immer das heißt. Manchmal frage ich mich. Und er sagte, die Liebe Gottes war ihr in der Taufe zugesichert. Ne? Deshalb, sie ist selig geworden, weil sie getauft worden ist. Und ich war auch in Hövels einmal, da lebte noch der Schwiegervater. Wir waren Weihnachten zu Besuch und Silvester gingen wir in die Kirche in Niederhövels. Heute gehen vier Männchen da drin, vier Frauen wahrscheinlich. Aber damals war an Silvester, die Kirche war voll. Ich staunte, glotzen. Und wir hatten einen gläubigen Pastor damals, der Krumbiegel. Der hat uns getraut auch. Das war ein gläubiger Mann. Und er hat seine Predigt, also so klare Evangelisation habe ich fast nie gehört. Also es ist ganz, entweder bist du dabei oder du bist nicht dabei. Ganz klar. Und dann natürlich nach der Predigt kam denn das letzte Abendmahl im Jahr. Und da ging die ganze Kirche nach vorne und Ingrid sagt, ja, sie glauben, wenn sie an Abendmahl teilnehmen, werden ihre Sünden vergeben. Die Predigt war so klar, du musst an Jesus glauben, sonst gehst du verloren. Und dann kam das Abendmahl und die billige Gnade. Bonhoeffer sagt, billige Gnade ist Schleuderware. So, ne, wie nennt man das? Schlussverkauf. Black Friday, komm. Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Und Gottes Gnade ist teure Gnade. Es hat natürlich Jesus das Leben gekostet. Und Christi Kreuz und der Heilige Geist verwandeln uns. Und es heißt, es erzieht uns die Gnade Gottes, dass wir dieses ungöttliche Wesen ablegen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Besonnen heißt, das ist meine Beziehung zu mich selber, besonnen, vernünftig, selbstbeherrscht, verantwortungsbewusst, dass wir gerecht sind gegenüber anderen Menschen und dass wir Gott gegenüber fromm oder gottesfürchtig sind. Aber nicht nur die Gnade Gottes verändert unser Leben, sondern die Gnade Gottes lässt ein neues Gottesvolk entstehen. Jesus hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst, ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Dieses Wort zum Eigentum, das ist eine Übersetzung von einem hebräischen Wort. Dieses hebräische Wort bedeutet so ein persönlicher Schatz. Und Gott sagte zu Israel am Sinai, Exodus 19, ihr seid mein besonderer Schatz. So manche Frauen haben so einen kleinen Schmuckkästchen im Schlafzimmer, ne? Hoffentlich abgeschlossen und versteckt. Aber mit all den Kostbarkeiten. Und Gott sagt, ja, so seid ihr Israel zu mir. Und jetzt sagt Paulus, ich glaube, dieser Begriff kommt dreimal im Alten Testament vor. Israel ist Gottes besonderen Schatz. Und jetzt sagt Paulus, Jesus hat ein neues Volk. Ich will bauen meine Gemeinde. Die Gemeinde, das neue Gottesvolk, Jesu Eigentum, ein Schatzkasten Gottes. Im Glaubensbekenntnis sagen wir, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Und ich habe immer, also ich glaube Menschenleute, ich glaube die römisch-katholischen Leute und die Leute auch in meiner Landeskirche in England, in der anglikanischen Kirche, sie glauben, das bedeutet, wir hier, die auf Erden sind, wir haben Gemeinschaft mit den Heiligen, die schon verstorben sind, die im Himmel sind. Aber ich glaube nicht, ich glaube, das bedeutet, ich glaube, dass unter Christen, unter lebendigen, wiedergeborenen Christen eine Beziehung besteht. Letztes Wochenende musste ich in Dilbrecht bei Heige predigen und die Wettervorhersage war sehr negativ, also Schnee und wer weiß was. Am Sonntagmorgen schneien, 10 Zentimeter, ich dachte, da habe ich keine Lust bei Schneefall gegen die Uhr zu fahren zum Gottesdienst. Und da bat ich die Geschwister da, ob jemand so freundlich sein möchte und mich aufnehmen. Das haben die dann auch gemacht. Und es war so schön. Ich war in einer Familie über Nacht und zum Frühstück und am nächsten Tag nach dem Gottesdienst in einer anderen Familie zum Mittagessen. Ich habe diese Leute nie im Leben gesehen und sie mich natürlich auch nicht. Aber war sofort ein Herz und eine Seele. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinde Jesu Christi. Und Israel hat Gottes Gesetz leider nicht gehalten. Ich lese jeden Tag im Alten Testament und es kommt immer wieder. Sie haben meine Gebote verachtet und nicht gehalten. Und wir sollten ein Volk sein, das eifrig ist zu guten Werken und Gottes Wille tun. Also, die Gnade Gottes ist erschienen und hat uns errettet durch Christi Tod und durch den Heiligen Geist, die Wiedergeburt. Gottes Gnade macht uns zu neuen Menschen und schweißt uns zusammen zu einer Gemeinde. Aber wir warten auch auf die Erscheinung der Herrlichkeit Gottes, wenn Jesus Christus wiederkommt. Wir haben eine Zukunft. Wir sind Erben geworden nach der Hoffnung auf ewiges Leben, heißt es hier in Kapitel 3, Vers 7. Wir sind Erben Gottes und Miterben Christi, schreibt Paulus. Heute sagt man, ich weiß nicht, welche Generation ich jetzt ansprechen soll, aber vielleicht die Leute in meinem Alter und etwas jünger, wir sind die Erbengeneration. Wir erben das, was unseren Vätern und Großvätern mühsam angespart haben, jetzt kriegen wir das alles, Häuser und Geld und wer weiß noch alles. Millionen, Milliarden von Euros werden vererbt und geerbt. Und wir sind als Christen die Erbengeneration. Wir haben ein Erbe im Himmel aufbewahrt. Petrus sagt das ohne Fälligkeitsdatum oder Makel. Und wir haben eine Hoffnung. Unsere postmodernen, säkularisierten, pluralistischen, materialistischen Zeitgenossen haben keine Hoffnung. Sie meinen, sie haben alles, aber Hoffnung haben sie nicht. Der letzte Held von Bern war Freitag gestorben. Ne? Und meine Frau guckt immer Kaffee oder Tee bei SWR3 am Nachmittag und der Martin Seidel sagt, ja, jetzt sind die alle oben. Die 11 Spiele, oder wie viel waren das? die Weltmeisterschaft gewonnen haben, 54. Sind alle oben. Ja, das sagt man, ne? Der ist im Himmel. Aber ob sie das wirklich glauben, ich glaube, die meisten Leute in unserer Zeit, die glauben, nach dem Tod ist alles aus. Sie haben keine Hoffnung. Wir haben aber Hoffnung auf ewiges Leben. Vielleicht denken manche, besonders die, wir etwas älter werden, noch ewig so leben wie jetzt. Ich bedanke mich. Es wird natürlich nicht eine Fortdauer unserer erbärmlichen Existenz jetzt sein. Das wäre wirklich ganz schlimm. So, ne? Ewig so leben, nein. Es wird ein ganz neues Leben, wir bekommen einen neuen Leib. Und es wird kein Fortdauer unserer jetzigen Existenz, sondern eine unendliche Entdeckungsreise in Gottes neue Welt. Unvorstellbar, ist so unvorstellbar, die Bibel kann das nur mit Bildern beschreiben. Ich weiß nicht, wer von euch die Kinderbücher von C.S. Lewis kennt, die Narnia, die Chroniken von Narnia. Und in dem letzten Buch, die letzte Schlacht heißt es, da kommen sie alle in den Himmel. Und da gibt eine plötzlich die Parole aus, wie habe ich das übersetzt, höher hinauf und tiefer hinein. Und die stürzen hinein in das ewige Leben und entdecken immer wieder was Neues, immer wieder was Schöneres. Und so wird das sein. Gottes Herrlichkeit wird erscheinen. Wir warten auf die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes, Jesus Christus. Und Paulus sagt am Schluss, denn das ist gewisslich wahr. Wir sehen, wir erahnen Gottes Herrlichkeit in der Schöpfung. Vielleicht diese Jahreszeit nicht so ganz, aber warten wir auf den Frühling. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt sein Händewerk. An der Schöpfung kann man seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen. Wir sehen Gottes Herrlichkeit in Angesicht Jesu Christi. Johannes schreibt, wir sahen seine Herrlichkeit. Und Paulus, wir erblicken die Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Aber dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Was wir denn sein werden, ist noch nicht erschienen. Aber wenn es aber erscheint, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und seine Knechte, heißt es am Ende der Offenbarung, werden sein Angesicht sehen. Advent bedeutet, Jesus Christus ist erschienen und mit ihm Gottes Gnade und Heil. Durch seinen Geist verändert er unser Leben und gibt uns Hoffnung für die Ewigkeit. Und wie Paulus schließt, das ist alles wahr. Wir wollen uns erheben und den Segen hören und danach singen wir ein letztes Lied. Unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Amen.